Herr Professor Joas, Sie sprechen in Ihrem neuen Buch Glaube als Option vom Tod zweier Pseudo-Gewissheiten in unserer Zeit, der Annahme, dass Säkularisierung automatisch zu Moralverfall führt und somit ein Feind der Religion ist, und andererseits der Annahme, dass es zur Moral unbedingt die Religion braucht. Bitte erklären Sie uns das doch näher.
Die Säkularisten und Religionskritiker neigen, man könnte sagen, seit dem 18. Jahrhundert dazu anzunehmen, dass Modernisierung notwendig zur Säkularisierung führt. Säkularisierung im Sinne einer abnehmenden Bedeutung, einer Schwächung, eines Verfalls von Religion. Sie sehen ihren Unglauben damit nicht nur eben als ihre persönliche Überzeugung oder ihren Mangel an Überzeugungen, sondern als die Speerspitze eines historischen Fortschritts. Sie sehen alle Gläubigen damit als rückständig an und den Glauben in all seinen Manifestationen als eine Art Relikt einer Vergangenheit, die überwunden werden muss, auch demnächst überwunden sein wird, aber eben noch nicht überall überwunden ist. Diese Annahme, glaube ich, kann man als Sozialwissenschaftler als verfehlt heute eindeutig darlegen. Erst in den letzten Jahrzehnten, in denen sich nun eine Modernisierung, also im ökonomisch, technisch, wissenschaftlichen Sinn vieler Gesellschaften außerhalb Europas und Nordamerikas abgespielt hat, kann man nun deutlich sehen, dass sich die europäische Säkularisierung dort im Regelfall nicht wiederholt. Ja, dass es sogar rapide Modernisierungsprozesse gibt, etwa in Südkorea, die mit einer massiven Vitalisierung von Religion verbunden sind, geradezu auch mit Prozessen der Christianisierung. Ich behaupte also, die ungläubigen Säkularisten müssen sich von dieser Pseudo-Gewissheit verabschieden.
So viel zur ersten Pseudo-Gewissheit. Was ist mit der zweiten?
Umgekehrt haben die Gläubigen im 19. und 20. Jahrhundert oft dazu geneigt, zu sagen, dass ohne den Glauben gesellschaftlicher Zusammenbruch wahrscheinlich wird, dass ohne Glauben Menschen nicht wirklich altruistisch, nicht wirklich moralisch handeln könnten und dass deshalb Prozesse der Säkularisierung zum Moralverfall führen. Sie haben angenommen, dass der Mensch irgendwie anthropologisch gewissermaßen auf Religion hin angelegt sei und dass dort, wo also der Glaube zum Beispiel durch staatliche Unterdrückung, aber auch durch konsumistische Oberflächlichkeit an Kraft verliert, deshalb solche der bedenklichen moralischen, sozialmoralischen Konsequenzen eintreten. Auch hier sage ich nun als Sozialwissenschaftler, wir können eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten in großem Stil empirisch untersuchen, ob in säkularistischen Gesellschaften oder in stark säkularisierten Gesellschaften, sollte ich sagen, ein solcher Moralverfall eintritt, in postkommunistischen, aber auch in westlichen, zum Beispiel in Skandinavien. Und natürlich muss man sehr viel detaillierter reden und die einzelnen Länder sehr viel genauer beschreiben, aber pauschal, glaube ich, kann man behaupten, nein. Auch hier ist die Antwort nein. Also dieser Verfall tritt so nicht ein. Es gibt andere Quellen der Moral als die Religion.
Andere Quellen? Welche sind das denn?
Menschen, die keine Religion haben, haben deshalb nicht etwa schon keine festen Wertüberzeugungen. Ja, man kann ja manche Atheisten beispielsweise sind in einer hochmoralischen Weise atheistisch. Also schon im 19. Jahrhundert war deutlich zu beobachten, etwa in Deutschland Gottfried Keller oder Theodor Storm oder auch Ludwig Feuerbach, also um solche ganz berühmten Gestalten zu nennen, dass sie gerade auch aus moralischen Gründen gegen Religion argumentiert haben. Ich glaube fälschlich, aber weil zum Beispiel angenommen wurde, dass ein moralisches Handeln, das basiert auf einer Jenseitshoffnung, moralisch weniger wertvoll sei als ein moralisches Handeln, das wirklich das Gute um des Guten willen tut. Ja, es gibt eine Fülle solcher sozusagen moralischen Einwände, aus denen eine starke Wertüberzeugung entstanden ist, nicht religiöser Art, aber zutiefst moralisch.
Mhm. Welche Rolle spielt die geschichtliche Erfahrung bei der Bildung moralischer Überzeugungen?
Für das 20. Jahrhundert verwende ich manchmal das Beispiel, dass das Erschrecken über die Entrechtung und Entwürdigung von Menschen, etwa in den Verbrechen des Nationalsozialismus, auch den Verbrechen des Stalinismus, für viele Menschen ein starkes Motiv sein kann zu einer moralischen Orientierung. Sie sind zutiefst überzeugt, dass das nicht wieder geschehen darf, was dort geschehen ist. Diese Überzeugung aber ist als solches natürlich keine religiöse Überzeugung, es ist nur eine intensiv moralische Überzeugung.
Eine weitere mögliche Quelle für Moral?
Etwa die Orientierung an der Reziprozität, ja, also nicht einem anderen das zuzufügen, von dem ich nicht will, dass es mir zugefügt wird. Wir nennen das die goldene Regel. Das ist bekanntlich eine in allen Kulturen auftretende moralische Orientierung. Die überlebt zum Beispiel auch Säkularisierungsprozesse. Also ich glaube, wir müssen empirisch die Vielfalt der Quellen von Moral anerkennen und daraus erklären, warum auch säkularisierte Gesellschaften ihre moralische Grundlage nicht einfach verlieren.
Also Reziprozität nicht als etwas Nachgestelltes nach der Moral und nach dem Gewissen?
Das glaube ich tatsächlich nicht. Also ich würde es eigentlich umgekehrt konzipieren. Ich glaube, dass also Erfahrungen der Reziprozität, und dafür sprechen eine Fülle von Befunden der empirischen Entwicklungspsychologie, sehr weithin bekannt sind die Untersuchungen von Jean Piaget am kindlichen Spiel. Kinder können ohne Einfluss von Erwachsenen, Lehrern, Eltern zum Beispiel herausfinden im kindlichen Spiel, im Spiel mit anderen, dass wenn sie sich an bestimmte elementare Regeln der Fairness nicht halten, das Spiel zusammenbricht.
Ja, das betrifft ja einen kleinen Kreis, den Kreis der unmittelbaren Erfahrung. Wie sind denn da die Religionen und ethische Überzeugungen zu verorten?
Ich glaube, offen gestanden, dass das Christentum oder andere Weltreligionen in dieser Hinsicht erst in das Spiel kommen, wo es um die Anwendung eines solchen Reziprozitätsverständnisses über kleine Kreise hinaus geht. Ja, alle Menschen sind zu moralischem Handeln fähig, aber alle Menschen neigen auch dazu, dieses moralische Handeln auf Kreise ihnen wohl bekannter Mitmenschen, etwa in der Familie, einzuschränken. Für eine anspruchsvolle Moral bedarf es sicher mehr als nur dieser unmittelbaren Reziprozitätserfahrungen. Und dafür gehören, und dann sage ich vorsichtig auch, nicht nur das Christentum, aber die Weltreligionen sicher zu einer der wesentlichen Quellen.
Wichtiges Stichwort der katholischen Kirche heute, die Neuevangelisierung. Was könnte Ihrer Meinung nach beitragen zur Revitalisierung des Christentums in Europa?
Grundsätzlich setze ich, muss ich sagen, auf die verschiedenen Ebenen des Gesprächs, die hier notwendig sind. Ich glaube und versuche mit meinen eigenen Arbeiten dazu beizutragen, dass es A, eine völlig neue Form des Gesprächs eben zwischen Gläubigen und Ungläubigen geben muss, ja, dass eine Re-Evangelisierung natürlich wesentlich auch daran hängt, Menschen, die einen tradierten Zugang zum Glauben komplett verloren haben, wie zum Beispiel in großen Teilen Ostdeutschlands oder Tschechiens, also um jetzt extrem säkularisierte Gebiete Europas zu nehmen, in einer völlig neuen Weise auf den Sinn des Evangeliums hinzuführen. Ja, die tradierte christliche Sprache ist dort oft ein Grund, um sich gewissermaßen schon bei den ersten Möglichkeiten des Zuhörens abzuwenden.
Die Abwendung vom Glauben also als ein Problem der Sprache, des Zugangs. Wie kann denn vor diesem Hintergrund eine Rückführung zum Glauben gelingen? Haben Sie vielleicht positive Beispiele im Kopf?
Einer der Erfurter Theologieprofessoren, mit dem ich auch etwas befreundet bin, der auf einem Dorfe in der Nähe, also in Thüringen lebt, hat mir erzählt, dass der Regelfall, was Bestattungen betrifft, eine rein säkulare Bestattung ist. Dass er es sich aber zum Prinzip gemacht hat, alle diese Bestattungen zu besuchen, gewissermaßen einfach als Mitbewohner dort anwesend zu sein, und dass dies sehr häufig dazu führt, dass trauernde Angehörige in den nächsten Tagen bei ihm zu Hause vorbeischauen und sich bedanken für seine Anwesenheit. Aus diesen eigentlich nur als kurze Stippvisite gedachten Besuch entwickeln sich oft stundenlange Gespräche über Trauer, über den Tod, über das, was wohl nach dem Tod kommt und so weiter. Ich will damit sagen, er leistet Seelsorge im allerbesten Sinn gegenüber Menschen, die nicht nur nicht Mitglied einer Kirche sind, sondern denen überhaupt jeder Zugang zu dem, was unter Kirche und Glaube läuft, also abhanden gekommen ist und vielleicht sogar schon über mehrere Generationen. So hat das Bistum dort, nachdem es mitbekommen hat, dass viele Nichtkirchenmitglieder, Ungläubige am Heiligen Abend aber ein Bedürfnis haben, irgendwie teilzuhaben an der christlichen Weihnachtsfeier, dass aber Menschen, die überhaupt nicht wissen, wie sie sich in einem Gottesdienst zu benehmen haben, wiederum die Gläubigen auch, also im Gottesdienst etwas stören, ist eingeführt, dass neben der Christmette, die im Dom stattfindet, in der unmittelbar daneben befindlichen Kirche St. Severi, eine Art heiliger Abend für Ungläubige veranstaltet wird. Ja, mit Lesungen bei Kerzenlicht, mit Weihnachtsliedern und so weiter, um gewissermaßen extrem niedrigschwellig Angebote für Ungläubige zu schaffen.
Worüber würden Sie denn mit dem Papst gerne einmal diskutieren?
Da gäbe es tatsächlich den einen oder anderen Punkt. Bei aller Bewunderung für die intellektuelle Qualität seiner Schriften und für sein Wirken auch in vieler Hinsicht. Der Punkt, der mich am meisten interessieren würde, ist folgender. Ich habe immer wieder den Eindruck, dass Papst Benedikt dazu neigt, die europäische Geschichte etwas zu idealisieren. Also etwa das europäische Mittelalter darzustellen als eine Zeit der gelungenen harmonischen Synthese von christlichem Glauben und griechischer Vernunft. Aus dieser Perspektive stellen sich dann spätere Phasen der europäischen Geschichte, schon eigentlich das späte Mittelalter, auf jeden Fall die Reformation, leider auch das 18. Jahrhundert als Abstieg von dieser einmal gelungenen Synthese dar. Nun sind das alles ganz schwierige historische Fragen, über die man sich da unterhalten könnte. Ich würde das aus folgendem Grund gerne tun und für besonders wichtig halten. Ich glaube, dass wir gegenwärtig in einer Zeit der Globalisierung des Christentums leben. Dass also wir in einer Zeit leben, in der es das Christentum in Europa schwer hat, vor allem in bestimmten Ländern Europas, auch in Deutschland, dass aber gleichzeitig das Christentum gegenwärtig quantitativ gesehen eine der größten Expansionsphasen in seiner Geschichte überhaupt durchmacht, außerhalb Europas. Dass aus diesem Grund eine Idealisierung Europas eigentlich etwas sperrig ist, was die Aufgaben betrifft, die sich aus dieser Globalisierung des Christentums ergeben.
Wieso sperrig?
Wenn das Christentum in Ostasien etwa expandieren soll, und das soll es doch wohl, dann können wir den Asiaten nicht zumuten, das ganze Paket europäischer Kulturtradition und philosophischer Tradition mit der Botschaft des Evangeliums zusammen zu übernehmen. Dann müssen wir im Gegenteil gerade neu nachdenken, was das Christentum vielleicht bisher an Partikularitäten Europas mitgeschleppt hat, von denen es sich etwas mehr passieren muss. Und da sehe ich in bestimmten Reden und Veröffentlichungen des Papstes einen geradezu, wie soll ich sagen, strategisch problematischen Zug, über den ich gerne mit ihm diskutieren würde.
Herr Professor Joas, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.